Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther. Ich möchte heute zu Weihnachten ein ganz besonders kraftvolles und lebensbejahendes Interview mit dir teilen. Carmen ist Flamenco-Künstlerin und sagt selbst, dass sie nach ihrer Krebserkrankung neu geboren wurde. Liebe Carmen, du hast in deinem Leben schon einiges erlebt und dich nach einem recht langen Krankheitsweg ganz neu gefunden. Wie war das denn, als du deine erste Diagnose erhalten hast?
Hallo, liebe Franziska, erstmal danke, dass ich hier sein darf.
Super gerne.
Ich habe für mich innerlich das Bild gehabt, dass ich in einem ganz schwarzen Tunnel bin und habe überhaupt kein Ende gesehen von diesem Tunnel. Das war so das Gefühl. Oh Gott, wo bin ich? Und ich weiß überhaupt nicht, wohin. Und ich verliere mich. Ich verstehe hier gar nichts.
Du hast ja aber natürlich ja auch ein Leben vor der Krebsdiagnose gehabt. Wie war denn dein Leben davor? Also man hört das ja, dass du wahrscheinlich nicht gebürtige Deutsche bist, sondern du kommst von woanders her, ne? Flamenco-Künstlerin, das lässt ja schon darauf schließen, dass du wahrscheinlich irgendwie aus Spanien kommst.
Genau, ich komme aus Spanien, aus Südspanien, Andalusien. Ich wohne aber in Bayern, also in Süddeutschland, schon seit 16 Jahren. Heute bemühe ich mich mit euch, auf Hochdeutsch zu reden, ja? Und kein Bayerisch reinzumischen. ja, und zu diesem Zeitpunkt, das war August 2015, wo ich die Diagnose bekommen hatte, war ich Spanischlehrerin an einem privaten Gymnasium, ganz in der Nähe, wo ich wohne. Und da habe ich Spanisch unterrichtet. Das war, sage ich mal, mein normales Leben, außer Mutter von drei Kindern zu sein. Ich bin in Spanien aufgewachsen und habe meinen Mann in Passau in meinem Erasmus-Studium, also an der Uni, kennengelernt. Und dann sind ein paar Jahre vergangen, bis wir beide hier nach Bayern, also nach Deutschland gekommen sind. Ja.
Dann habt ihr geheiratet, drei Kinder gekriegt und du hast also als Spanischlehrerin gearbeitet.
Genau.
Hat dir das Spaß gemacht? Hat dich das erfüllt?
Mich hat's Spaß gemacht. Ich bin ein sehr kreativer Mensch und ich habe meine ganze Kreativität auch versucht, in diesen spanischen Unterricht reinzubringen. Und jetzt verstehe ich natürlich, dass es nicht so ganz genau der richtige Ort war oder beziehungsweise, dass irgendwas in mir einen anderen Ort für die Kreativität gebraucht hat. Aber das wusste ich natürlich damals nicht. Mir hat's schon Spaß gemacht. Es waren auch sehr kleine Klassen, dadurch, dass es eine Privatschule war und ich einen sehr persönlichen Kontakt zu den Schülern hatte. Lustigerweise, an meinem letzten Tag an der Schule, bevor ich gekündigt hatte, hatten wir das Thema Berufung. Und dann habe ich mich tatsächlich mit den Schülern über meine Berufung unterhalten und ich habe die Schüler motiviert, dass sie drüber reden. Und danach, einen Tag später, war, als ich zur Mammographie gegangen bin und festgestellt habe, dass der Krebs wieder in meinem Leben war. Und da war es für mich ganz klar, okay, es ist Zeit, die Schule zu verlassen und etwas Neues zu wagen, obwohl ich nicht ganz überhaupt nicht wusste, was ist das Neue. Ne? Und ich finde es so paradox, dass ich ganz genau am letzten Schultag mit den Schülern über die Berufung gesprochen habe und ich selbst eigentlich keine Ahnung hatte, was eigentlich meine Berufung ist.
Krass, ne? Da motivieren wir die Kinder, selbst in ihr Innerstes zu schauen, weil man ja, wenn man genau hinschaut, schon irgendwie weiß, was das Richtige ist. Aber wir schauen irgendwie gar nicht bei uns selber so genau hin.
Ja, so war es bei mir, ja.
Lass uns aber trotzdem noch mal einen Schritt zurück machen. Du hast ja gerade gesagt, dass du da am nächsten Tag zur Mammographie warst und wieder der Krebs in deinem Leben war. Lass uns mal vielleicht noch mal zurückgehen zu deiner ersten Diagnose.
Genau.
Wie war das denn, Hast du irgendwie gemerkt, dass was nicht stimmt? Ich meine, irgendeinen Anreiz wirst du ja gehabt haben, um zum Arzt zu gehen. Oder war das nur im Rahmen einer Vorsorgeuntersuchung, dass es erkannt wurde?
Ja, es war damals so, dass mein jüngster Sohn, ich habe 3 Kinder, und der jüngste war damals 1 Jahr alt und ich hatte ihn gestillt. Und er hatte sich von alleine abgestillt und ich fand es komisch, weil bei den anderen 2 einfach anders war. Und es war so, dass die linke Brust, die dann betroffen war, geschwollen war. Und ich kannte es so von meinen anderen 2 Kindern, dass ein paar Wochen später, nachdem ich abgestillt hatte, die Brüste sich zurückgezogen hatten und einfach wieder weich waren und klein. Und dieses Mal war es so bei der rechten Brust, aber bei der linken nicht. Die linke war geschwollen. Und ich war schon bei meiner Frauenärztin. Es wurde angeschaut und es hat sich hinter eine Brustentzündung versteckt, was eigentlich los war. Ja. Und sie hat mir dann empfohlen, was ich machen kann. Damals sind wir dann anschließend 2 Monate nach Spanien in meine Heimat gegangen. Und da war ich, das war Juni und Juli 2015. Und innerlich hatte ich so die Hoffnung, dass die Brust einfach sich zurückzieht. Und ich habe wirklich ganz fest gedacht, es ist einfach eine Brustentzündung. Ich hatte niemals im Leben gedacht, dass dahinter sich was anderes verbirgt. Und dann waren wir von Spanien zurück und nachdem ich mit Kräuter und mit Homöopathie und einfach andere natürliche Mittel versucht hatte, dass diese Brust sich zurückzieht und nichts war, es war immer geschwollener, immer röter. Also wenn ich jetzt so eine Brust sehen würde, dann wusste ich sofort, okay, du musst es mal so bald wie möglich sofort zum Arzt gehen. Aber das war mir einfach nicht bewusst.
Hat es denn wehgetan? Also hat die geschmerzt?
Ich erinnere mich nicht wirklich dran. Es war schon empfindlich, aber so richtig große Schmerzen waren nicht da, aber empfindlich schon. Ja, es war, an einigen Stellen war die Brust gerötet und dann waren so, ja, wie rote Flecken. Einfach. Und was auch komisch war, die Brustwarze an der unteren Seite war so ein bisschen nach innen. Und nachdem ich von Spanien zurückgekommen bin und die Brust gleich war, sogar ja noch schlechter, dann bin ich wieder zu meiner Frauenärztin gegangen und sie hat mich gefragt, ja, also nach so viel Zeit und die Brust ist immer noch so geschwollen, ja, und so wie sie ausgeschaut hat. Und dann hat sie so ganz komisch geschaut und wie sie geschaut hat, da habe ich schon gewusst, oh Scheiße, da stimmt irgendwas nicht. Und dann hat sie mich sofort zu einer Mammographie geschickt. Das war Freitag in der letzten Stunde. Und sie hat mir gesagt, ich soll einfach mal zur Mammographie gehen und versuchen, dass ich einen Termin heute bekomme. Und ich bin tatsächlich hingefahren mit dieser Hoffnung und dann bin ich hingekommen und es gab keine Ärzte mehr, es war schon geschlossen. Und sie wollte mir einen Termin für nächste Woche geben, also eine Woche später. Und da habe ich einfach gespürt, irgendwas Schlimmes ist wirklich da. Und habe gesagt, das geht nicht. Sie müssen einfach mal schauen, dass irgendwie so früh wie möglich ich einen Termin bekomme. Weil meine Ärztin einfach so schnell hierher geschickt hat. Ich weiß, dass irgendwas nicht stimmt. Naja, es tut mir leid, aber es ist so. Es sind keine Ärzte da und es sind einfach keine freien Termine da. Und an dem Moment hat dann das Telefon geklingelt und es war meine Ärztin, meine Frauenärztin, die selbst angerufen hatte. Und auf einmal war es doch möglich. Auf einmal haben es doch Ärzte gesucht, die natürlich schon Feierabend hatten, aber die haben dann im Krankenhaus gesucht und dann war der Arzt da und er hat diese Mammographie durchgeführt.
Aber bevor du nach Spanien gefahren bist und deine Ärztin ja davon ausgegangen ist, dass du eine Brustentzündung hast,
ja,
hat sie da irgendwas verschrieben oder was hat sie dir denn da geraten?
Wir haben wirklich fest gedacht, dass es eine Brustentzündung ist. Und der Rat war dann, mit bestimmten Kräutertees das auszuprobieren, die helfen bei der Brust, dass sie sich zurückzieht, nachdem man gestillt hat. Ja. Also so Abstilltees praktisch.
Aber sie hat dir also keine Medikamente oder sowas gegeben?
Nein, sie kennt mich auch und hat gewusst, während der Schwangerschaften habe ich immer wieder versucht, immer zuerst auf, sage ich mal, alternativere Wege, ja, meinen Körper so hinzubekommen. Und deswegen hat sie gewusst, beim Abstillen ist mir lieber, keine Tabletten zu nehmen, sondern erstmal mit Tees und also so ähnlich wie bei den anderen zwei Kindern. Mhm. Aber es war diesmal einfach keine Brustentzündung.
Okay, zurück zu dem Tag, wo du die
Mammographie.
Mammographie. Genau. Als du die Mammographie hattest.
Ja.
Das wurde dann also an dem Tag doch noch gemacht. Und hat dir dann jemand gleich gesagt, was da los ist? Oder musstest du da noch warten?
Jemand hat mir irgendwie ganz direkt gesagt, dass irgendwas nicht stimmt. Und gleichzeitig musste ich warten. Es war so, es wurde die Mammographie gemacht und ein Ultraschall. Und der Arzt hat zu mir gesagt, es tut mir leid, Frau Lopez, es schaut nicht gut aus. Und nicht mehr und nicht weniger. Und ich wusste nicht ganz genau, was das eigentlich bedeuten soll. Ich habe dann schon erkannt, es geht um Krebs, so wie er mich angeschaut hat. Und nachdem ich gefragt hatte, okay, wenn es nicht so gut ausschaut, weil ich traute mich nicht zu sagen, wenn es Krebs ist oder wenn es schlecht ausschaut, sondern ich weiß noch, meine Worte waren, wenn es nicht so gut ausschaut, wie geht es dann weiter? Und durchs Brustzentrum oder durch meine Frauenärztin und er hat gesagt, ich darf es wählen, normalerweise durchs Brustzentrum. Aber ganz ehrlich, Frau Lopez, es schaut nicht gut aus. Das war so seine Aussage. Und damit war es mir klar, dass es wirklich um Krebs geht. Und ich fand es auch ganz doof, die Art und Weise, wie er mich da so verabschiedet hatte, weil es war Freitag. Ich musste bis zur nächsten Woche warten, bis ich diese Punktion, ne, bekomme, um ganz genau festzustellen, was los ist. Und das war das schlimmste Wochenende meines Lebens oder unseres Lebens, meines Mannes und eben, und ja, und meinen.
Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Okay, also du bist mit einem schon sehr schlechten Gefühl nach Hause gegangen und konntest den Tag gar nicht erwarten, dass dir irgendjemand da Klarheit verschafft. Irgendwann hast du ja die Diagnose erhalten.
Ja.
Wie war denn die Behandlung und oder beziehungsweise welche Behandlung hast du denn bekommen? Hast du das ganze Programm mit Chemotherapie, OP, Bestrahlung und so weiter durchlaufen?
Ja, also ich habe gesagt, das war das schlimmste Wochenende in meinem Leben. Das war wirklich so, bis tatsächlich ich, nachdem die Punktion durchgeführt wurde und nachdem die Ärztin mit mir ganz klar gesprochen hatten und diese Diagnose ausgesprochen hatte, ne? Sie haben Brustkrebs, aber wir werden das alles Mögliche machen, dass wir das hinbekommen, obwohl es schon sehr weit war, ne? Weil es war nicht nur die linke Brust, sondern es waren schon viele Lymphknoten betroffen auf der linken Seite. Ich habe dann erfahren, es war Stufe 4 von 5, das war auch nicht so erfreulich.
Um Gottes Willen.
Aber in dem Moment, wo diese Frauen mir gesagt haben, also die Ärztin, wir machen das Beste, damit wir das in den Griff bekommen, habe ich mir gedacht, okay, ich habe es einfach akzeptiert. Das war wirklich ein Wendepunkt, wo ich akzeptiert habe, ich habe Krebs und jetzt ist mir egal, ob ich metastasiert bin oder nicht, war ich zum Glück nicht. Und dann haben sie mir gesagt, okay, sie werden operiert, leider nicht Brust erhalten, weil die Brust einfach so ganz betroffen war. Das war kein Knoten bei mir, sondern es waren durch alle Gänge. Ne? Das war wie eine Spinne, haben sie mir erklärt. Und die acht Beine, danke. Und die acht Beine, das waren so wie der Krebs, der sich so in die Bahnen von meiner Brust verteilt hat, ja, und verstreut hat. Und deswegen war es wichtig, die ganze Brust abzunehmen. Das haben sie mir von Anfang an gesagt. Dann haben sie mir gesagt, sie werden erstmal eine Chemo bekommen, um den Krebs in den Körper zu stoppen. Dann werden sie operiert. Dann kriegen sie Bestrahlungen, dass die Stelle, die betroffen war, einfach sicher geheilt ist. Und dann anschließend, wenn alles vorbei ist, dann kriege ich noch eine Antiimmuntherapie, weil ich habe keine hormonbedingte Krebs gehabt.
Okay.
Und das war das ganze Programm. Und dann habe ich mich ausgerichtet. Das war so wie eine Checklist. Okay, was ist jetzt dran? Chemo, pack. Dann nach der Chemo, OP, tag. Und so. Ich habe nicht so in die Weite gedacht, sondern Stück für Stück.
Ja. Ja. Wie war das denn, als sie dir gesagt haben, dass die Brust abgenommen werden muss?
In dem Moment war es tatsächlich nicht schlimm, weil es für mich war es wichtiger, dass der Krebs aus meinem Körper entfernt wird.
Ja.
Und dann, als ich diese Nachricht bekommen habe, dann habe ich mich nicht auseinandergesetzt mit der Tatsache, dass ich die Brust nicht mehr hatte, sondern vor dem OP. Das meine ich auch mit diesem Stück für Stück und Schritt für Schritt, habe ich mich mit bestimmten Themen konfrontiert, weil alles auf einmal war es einfach zu viel, das konnte ich nicht.
Ja.
Und vor meiner OP war es tatsächlich so, dass ich mir schon die Frage gestellt habe, da hat mir ein Psychologe im Krankenhaus geholfen, dass ich mir die Frage stelle, was bedeutet eigentlich mir diese Brust ganz persönlich? Ja? Und so eine Art Ritual einzubauen, um mich von dieser Brust zu verabschieden. Und das habe ich gemacht und das war schon schmerzhaft, aber gleichzeitig mit viel Frieden verbunden, weil ich gewusst habe, es ist dann der nächste Schritt, der wichtig ist, um den Krebs zu besiegen.
Das heißt also, du hattest dieses ganze Paket und hast es aber irgendwie geschafft, dich selber so ein bisschen von außen zu betrachten, ne? Also da ein bisschen neutral dem Ganzen gegenüberzustehen und dann einfach jeden Tag irgendwie neu zu betrachten. Kam es denn irgendwann dazu, dass dich dieses ganze emotionale, diese Aufarbeitung, dass sich das irgendwann eingeholt hat und du dann damit doch irgendwie zu kämpfen hattest? Oder hast du das tatsächlich hingekriegt, dass du das so annehmen konntest?
Das kann ich jetzt dir beantworten, aber weil es schon, sage ich mal, eine jetzige Situation ist und ich nach hinten schauen kann, ne? Weil das war mir auch nicht bewusst. Also wenn ich so nach hinten schaue, ne, wie es am Anfang war und wie ich dann mit meinen Emotionen zurechtgekommen bin. Am Anfang, wie gesagt, war ich in diesem schwarzen Tunnel und dieses Scheiße und ich werde sterben und ich kann meinen Mann jetzt nicht mit meinen 3 Kindern im Stich lassen. Das war so mein Gefühl. Als ich das akzeptiert hatte und die ganze Behandlungen akzeptiert hatte, dann habe ich mir ganz ehrlich irgendwie nicht erlaubt, viel zu fühlen. Also viel Angst oder viel Traurigkeit und trotzdem gab es Momente, wo ich natürlich geweint habe. Ne? Aber da war ich viel mehr auf Kraft ausgerichtet, auf ich schaffe das, ich kann das. Und dann war es vor der OP so ein natürlich ein emotionaler Moment, Abschied von meiner Brust zu nehmen. Überrollen hat mich tatsächlich, als die zweite Diagnose wiederkam.
Das war 2 Jahre später, oder?
Das war 2 Jahre später. Also die erste Diagnose war August 2015 und die zweite Diagnose war September 2017.
Aber zwischendrin bist du wieder arbeiten gegangen in der Schule, oder? Und da hattest du ja dann auch das Gespräch über die zum Thema Berufung.
Genau. Also es ist so viel passiert in diesem Zwischendrin, weil zwischendrin, also ich hatte immer das Gefühl, von Anfang an, das ist ein Jahr, ich habe von einem Jahr gesprochen, weil es einfach eine lange Behandlung war. Es ist ein Jahr, um neue Sachen zu erfahren und zu lernen. Und ich weiß ganz ehrlich nicht, Franziska, warum ich sowas gesagt habe, aber das war so eine innere Stimme in mir, die gesagt hat, du wirst draus was lernen. Ne? Irgendwas Gutes ist dabei. Und auf diese Schiene war ich schon unterwegs und mich hat's auch die Frage, warum ich begleitet. Ne? Irgendwann mal habe ich verstanden, es geht nicht um warum ich, sondern dieses Wofür war die Krankheit in meinem Leben. Aber das war auch ein langer Prozess. Nachdem ich operiert wurde, also erstmal Chemo, dann OP, dann Bestrahlungen, dann Reha, dann nach 1,5 Jahren später war ich wieder an der Schule, stimmt. Aber das war so kurz, weil es war genau, ich habe in September 2017 angefangen. Also es war so, ich habe kaum eine Woche an der Schule unterrichtet und dann war die zweite Diagnose wieder da.
Oh, okay.
Und ich hatte mit der Schule angefangen, obwohl etwas in mir gewusst hat, dass es nicht mein richtiger Ort. Da hat sich ganz viel in mir verändert in diesen 2 Jahren. Das war der Moment, wo ich angefangen hatte zum Tanzen. Du weißt von mir, dass ich Flamenco-Künstlerin bin. Das war ich früher nicht. Das ist alles so in diese zwischen 2015 und 2017 entstanden. Weil, um mit meinen Emotionen zurechtzukommen, hatte ich mal angefangen, für mich alleine zu tanzen. Und dann habe ich gespürt, wie gut es mir tut. Und dann war ich neugierig und wollte mehr und mehr erfahren. Ne? Aber das war so alles diese Phase.
Das heißt, du hast dich ein bisschen daran auch erinnert, wie das war, als du ein Kind warst?
Ja, schon irgendwie. Du hast vollkommen recht. Ich habe als Kind Flamenco getanzt. Das habe ich mit Leidenschaft gemacht. Das habe ich in der Flamenco-Schule von einer heute weltberühmten Tänzerin, Sara Varas, gemacht. Also jeder in Spanien kennt sie, wenn man sich mit Flamenco befasst.
Der Name sagt mir tatsächlich auch was.
Ja. Sara Varas, genau. Ich war in ihrer Schule, in der Schule von ihrer Mama. Und ich habe das sehr gerne gemacht, aber Flamenco war in meinem Leben viel zu lang nicht präsent. Ich habe dann studiert. Diese Zeit an der Uni, da war das Tanzen, das Flamenco überhaupt nicht präsent in meinem Leben. Das kam mit der Erkrankung wieder.
Hast du dich denn hingesetzt und dich gefragt, was dir gut tut und was dir hilft oder was dir früher Spaß gemacht hat? Also irgendwie, da muss man ja auch hinkommen, man muss sich ja auch die Zeit nehmen, um sich selber irgendwie die innere Stimme wieder zu hören. War das so bei dir? Hast du dir die Zeit genommen und hast du dich ganz intensiv dann mit dir selbst beschäftigt?
Ja, obwohl es am Anfang des mir nicht bewusst war, dass ich das tue. Und dann war eine bewusste Suche, um Verbindung zu mir herzustellen, mit meinem Herzen, mit dem, was ich wirklich bin. Ne? Ich sag, am Anfang war es mir nicht bewusst, weil ich vieles wirklich sehr intuitiv angefangen habe zu tun. Wie zum Beispiel, wenn man sich mit der Manifestation, mit Manifestieren sich auseinandersetzt, weiß man, es geht darum, sich in einem bestimmten Zustand vorzustellen und dass du vor allem fühlst, wie du dich fühlst, wenn du zum Beispiel glücklich und gesund bist. Und ganz am Anfang, als ich in diesem schwarzen Tunnel war, von dem ich vorher gesprochen habe, war eine Notmaßnahme von mir. Ich habe mich am Meer gesehen. Ich habe mich jeden Tag vorgestellt, wie ich einen Sonnenaufgang in der Früh erlebe und am Abend einen Sonnenuntergang. Und danach, wie ich ins Wasser gegangen bin und im Wasser gebadet habe. Und dieses Gefühl von kaltes Wasser und diese Momente zu genießen, das heißt für mich persönlich Leben, Kraft, Freude. Ne? Und diese Bilder habe ich am Anfang benutzt, um mich von der Angst, sage ich mal, abzulenken. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, was ich unterbewusst in mir aktiviert hatte dadurch.
Ja.
Nämlich, ich habe mich auf glücklich und gesund, sage ich mal, programmiert, wie mein innerliches Navi, ne? Wie, als wäre mein Körper ein Auto und ich habe diesen Auto programmiert. Ich habe diesen Auto gesagt, meinen Körper gesagt, meinen Unterbewusstsein gesagt, da will ich hin. Diese Erfahrung will ich machen. Ich will mich in meine Heimat glücklich und gesund sehen, erleben. Und das war intuitiv, wie gesagt. Und dann bei dieser Suche von, es ist ein Jahr, um neue Sachen zu erfahren, hatte ich irgendwann mal den Wunsch, meditieren zu lernen. Na, weil ich habe schon viel gelesen, ich wusste, die Ernährung ist wichtig, aber dran kann nicht die Ursache liegen, zumindest in meinem persönlichen Fall. Ich habe auch gewusst, Bewegung, Sport ist wichtig. Und okay, ich bin keine so große Sportlerin, aber ich bewege mich schon. Also ich wusste auch, es kann auch nicht dran liegen, aber an diese Verbindung zu mir selbst, diese Meditation, diese Spiritualität, das war für mich so das Unbekannte, sage ich mal. Und da habe ich mich ein bisschen auf die Suche gemacht. Am Anfang war durchs Yoga und dann durch andere Methoden, die ich ausprobiert habe und durch die ich gelernt habe, die Stille zu genießen und auf mein Herz zu hören. Und aus diese erste Übungen, also da habe ich eine ganz leichte Übung gelernt, um meine Emotionen zu verwandeln, weil ich auch verstanden habe, wie wichtig das ist, sich mit diesem Müll, sage ich mal, emotionale Müll, sich auseinanderzusetzen, das nicht zu verdrängen, sondern wenn die Angst sich zeigt, wenn die Wut sich zeigt, wenn die Traurigkeit sich zeigt, dass ich das einfach annehme, fühle. Und das ist sich auch...
Ja, aber dich nicht daran festhältst.
Genau,
ne?
Genau. Aber es darf sich auch verwandeln. So die Erinnerung, es gibt auch was anderes dahinter. Und durch diese leichte Übung, die ich gelernt hatte, das war so mit der Vorstellung, dass vor mir ein Feuer brennt, und diese Angst und diese Traurigkeit und so weiter durfte sich mit dem Feuer verwandeln, nachdem ich die Emotionen gefühlt hatte. Und in dieser Verwandlung habe ich zum Schluss ein Geschenk empfangen. Das war, wie gesagt, eine Übung, die ich gelernt hatte. Und in diese Geschenke, die ich empfangen hatte, ich rede von 2016, okay, da war die Chemo vorbei, so vor meiner OP-Zeit so ungefähr. Diese Geschenke waren am Anfang Rottenelken, Flamenco-Röcke, Flamenco-Schuhe und immer wieder. Ich habe diese Übung wirklich täglich gemacht, nur 5 Minuten. Aber ich war da sehr konsequent. Ich habe verstanden, dass es wichtig ist, um voranzukommen, um diese, sage ich mal, emotionale Müll von mir zu spülen. Ja? Und ich habe mich dann irgendwann mal die Frage gestellt, warum bekomme ich immer wieder das Gleiche? Ich mache irgendwas Falsches. Das kann doch gar nicht sein. Und in dieser Übung war meine innere Stimme, die mir gesagt hat, tja, zieh die Schuhe an, zieh den Rock an, ja. Tanz los, ja. Und sogar auf eine Bühne. Und dann ging es wirklich los, dass in den Meditationen ich mich auf eine Bühne gesehen habe, wie ich da tanze. Und ich habe das nicht nur gesehen, sondern ich habe das gefühlt. Und das ist der Schlüssel immer, dass wir das fühlen, dass wir uns erlauben, uns glücklich und gesund zu fühlen. Weil dann aktivieren wir unsere innere Magnet.
Total schön. Hast du denn zu der Zeit dann auch tatsächlich deine Schuhe angezogen und Flamenco getanzt oder noch nicht? Also nur imaginär oder auch im echten Leben?
Das war imaginär und im echten Leben habe ich getanzt, aber die Flamenco-Schuhe wusste ich zu diesem Zeitpunkt gar nicht, wo ich sie vergraben hatte in meinen Keller. Ich hatte keine richtig professionelle Flamenco-Schuhe, wie ich jetzt habe. Ich hatte Flamenco-Schuhe, aber die waren nicht professionell. Das ist echt Wahnsinn.
Aber du hast zumindest ja den Anfang gemacht, ne? Und du hast ja auch verstanden, ja, genau, in welche Richtung es gehen soll.
Genau, weil ich verstanden habe, es ist wichtig, dass ich mit mir selbst auseinandersetze, dass ich auf mein Herz anfange zu hören. Ne? Und ja, das ist bei mir in meinem Fall geschehen, erstmal in den kleinen Meditationen und dann jedes Mal, als ich angefangen hatte zu tanzen. Dann habe ich ganz viel für mich alleine getanzt, aber ohne Choreografie, einfach zu Lieblingsmusik von mir, Flamenco-Musik, von einer Band, die ich liebe. Auf Spanisch heißt sie Chambao und die hatte tatsächlich auch Brustkrebs, die Sängerin, die Mari. Und auf einmal habe ich beim Tanzen, ohne zu denken, nur gefühlt und auch diese Texte ganz anders verstanden. Na, weil da geht es ganz viel um was durch diese Krankheit in uns passiert. Ja? Und das war mir natürlich nicht bewusst.
Boah, krieg ich voll die Gänsehaut. Wow. Aber wie schön, dass du da, ja, das für dich so entdeckt hast, ja? Ja. Wie ging das denn weiter? Du hast ja gesagt, du hast dann trotzdem nochmal angefangen, in der Schule zu arbeiten. Warst du noch nicht so weit, um, naja, vor einem größeren Publikum auch zu tanzen? Oder ging es um die finanzielle Seite? Oder warum hast du wieder angefangen, in der Schule zu arbeiten?
Als ich im September 2017 mit der Schule wieder angefangen hatte, da hatte ich auch schon die erste wahnsinnige Erfahrungen auf der Bühne gemacht. Wow. Ich sage wahnsinnige, weil ich selbst 2 spanische Abende veranstaltet habe. Eigentlich war nur einen Abend gedacht. Und dann waren 2 ausverkauften Abendvorstellungen. Wow. Also das war wirklich krass, krasse Erfahrungen, die ich damals gemacht hatte. Du musst dir vorstellen, ich hatte mal für mich angefangen, im Keller zu tanzen und dann für mich erkannt, okay, das Tanzen tut mir gut. Und dann immer mehr für mich getanzt und immer mehr diese Lust am Flamenco andere zu geben, zu unterrichten. Und das hatte ich dann schon angefangen mit Kindern und Erwachsenen. Und da habe ich so viel Mut in mir gefühlt, dank meine innerlichen Bilder, wo ich mich immer wieder auf der Bühne gesehen habe, habe ich gewusst, ich kann das. Ich weiß nicht wie, aber ich kann das. Und ich hatte da wahnsinnig viel Mut, weil ich in ein Jahr davor, im September 2016, einen Termin für diesen spanischen Abend ausgemacht hatte, bei einem kleinen Theater hier in Traunstein, in der Stadt, wo ich wohne, in Bayern.
Ja.
Und da kannte ich keinen Gitarristen. Da hatte ich keine echte Bühnenerfahrung. Da hatte ich kein Programm.
Und du hast aber trotzdem zugesagt.
Genau. Ich habe gefühlt, es wird sich alles zufügen. Ich habe ganz stark in mir gefühlt, das ist für mich. Und wenn es für mich ist, dann wird alles klappen. Und so war das.
Was für ein Vertrauen du da hattest, ja?
Ja, das war echt krass, aber da hatte ich nichts zu verlieren. Da habe ich wirklich die Krankheit durchgemacht. Da habe ich diese Erfahrung gemacht, wie schnell alles im Leben weg sein kann. Mhm. Na, und dieses, hey, okay, ich probiere es einfach mal aus. Und gleichzeitig natürlich hatte ich Angst und Zweifel und so weiter, aber die Lust in mir, die Kraft und diese Mut war viel stärker wie alles andere.
Naja, und vor allem in dem Moment wirst du ja auch gefühlt haben, dass sich das total richtig und gut anfühlt. Genau. Und das ist ja sowieso ein unfassbar starker Antrieb, ne?
Ja, stimmt. Aber trotzdem hatte ich nicht den genügenden Mut, nicht mehr in die Schule zu gehen. Tatsächlich, weil ich mich als Mama von 3 Kindern und mein Mann hat schon einen guten Job. Aber trotzdem ist es natürlich viel besser, wenn man selbst auch sicheres Geld hat. Und die Schule war für mich ein sicheren Job, mit dem ich leicht gutes Geld verdienen konnte. Und es hat mir schon Spaß gemacht, wie gesagt. Aber es hat mich nicht so tief erfüllt. Das ist dann ein riesiger Unterschied. Das erkenne ich jetzt.
Ja.
Ja, und sofern, okay. Ich war schon in der Schule, ich war wieder da, aber ich habe gefühlt, das ist nicht mein richtiger Platz.
Okay, aber du hast es aus deinem Sicherheitsgefühl heraus trotzdem gemacht. Wenn du aber sagst, dass es dir ja auch Spaß gemacht hat und du ja auch gerne unterrichtet hast, dann ist es ja, also es bedeutet ja, dass du nicht irgendwie entgegen deiner inneren Bestimmung irgendwie gehandelt hast. Was denkst du, warum du dennoch eine zweite Diagnose bekommen hast?
Ja, das hatte ich mich auch am Anfang gefragt. Das hat mich am Anfang echt ein bisschen total fertig gemacht. Weil du musst dir vorstellen, als diese zweite Diagnose kam, hatte ich diese krasse Erfahrungen gemacht von, ich fange wieder an zu tanzen und mein Flamenco-Abenteuer fängt an und neue Türen gehen auf und ich fühle mich jedes Mal, wenn ich auf die Bühne gehe, wie ich bin angekommen und ich war der Meinung, ich lebe jetzt meine Bestimmung. Und dann kam die Diagnose wieder. Und ich war so wütend mit Gott, mit Universum, mit egal wie du das nennen willst, weil ich der Meinung war, ich war auf einem guten Weg, ich war fleißig, ich habe alles gemacht, was ich machen sollte. Und wieder die Stimme meines Herzens zu hören und zu folgen. Und ich verstehe aber jetzt, dass es ganz wichtig war, erstmal, um wieder diesen emotionalen Müll in mir zu fühlen, weil dadurch musste ich, es ging nicht anders, eine wahnsinnige Wut in mir fühlen, die ich nicht steuern konnte, ein wahnsinniger großer Schmerz, den ich niemals im Leben gefühlt hätte und natürlich Traurigkeit, aber am größten Teil war Wut und Schmerz da. Und das war eine mega Probe für mich, um mich dann zum Schluss hinzugeben und zu sagen, okay, liebes Leben, was hast du eigentlich mit mir vor? Habe ich wirklich hier was zu tun? Ich rede da von dieser Berufung, von der Lebensaufgabe, von dem Sinn des Lebens. Wofür bin ich da? Ich glaube ganz fest dran und zu diesem Zeitpunkt wollte ich dran glauben, dass ich einen Zweck hier auf der Erde habe. Es gibt einen Grund, warum ich hier in diesem Körper bin. Und ich habe mich dann immer wieder wiederholt und das hat mich auch gerettet. Wenn ich irgendetwas hier zu tun habe, was ich noch nicht erfüllt habe. Und mit irgendetwas meine ich etwas, was ich den anderen zur Verfügung stellen kann, etwas, womit ich anderen helfen kann. Dann sage ich ja, dann bin ich bereit, das zu erleben, durchzufühlen, zu erfahren, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was ich damit meine. Und gleichzeitig war es sehr schmerzhaft zu fühlen, weil ich auch gesagt habe, und wenn ich wirklich hier das erfüllt habe, was ich hier was meine Seele sich hier vorgenommen hat. Okay, dann wird es wohl Zeit sein zum Gehen. Aber das hat natürlich wahnsinnig Schmerz, also ist wahnsinnig wehgetan. Aber das war wirklich der Moment von der Hingabe. Also das ist ein Bild von, als wäre vor mir eine ganz große Sonne und das, die Sonne repräsentiert da für mich das Leben, das Göttliche, das Universum, Gott für andere. Und ich bin da vor dieser großen Sonne gestanden und ich habe mich einfach auf den Boden hingeschmissen und habe gesagt, okay, ich bin krank, ich akzeptiere das, mache mit mir, wofür ich das hier gekommen bin. Ich sage ja. Ich wehre mich nicht mehr dagegen. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich musste aus der Schule raus, um mich weiter zu entdecken, um mich weiter zu entfalten, um noch andere neue Facetten von mir zu entdecken und zu erleben. Das hätte ich nie im Leben in der Schule gemacht. Ich hätte nie die Zeit gehabt. Überhaupt nicht den Mut. Ohne Krankheit hätte ich nicht den Mut gehabt, vieles zu erfahren und zu machen, was ich jetzt tue. Das ist wirklich so.
Das heißt, du hast also innerlich gespürt, dass die Schule das ist, was dir nicht so richtig gut tut. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du das erkannt hast?
Das war, wie gesagt, auch ein Prozess, ein langer Prozess. Der ist entstanden, also als ich wieder krank geworden bin, das wusste ich schon. Weil ich habe mit der Schule gekündigt, weil ich ganz stark gespürt hatte, das ist nicht mein Platz. Und ich hatte Angst, dass die Krankheit wiederkommt. Und mir zu zeigen, dass ich nicht am richtigen Platz bin. Und genau so habe ich es mir irgendwie unbewusst kreiert, weil es war genau so. Es ist genau so geschehen. Es war ziemlich verrückt. Es war wie ein Déjà-vu. Und es war wichtig, auch diese Erfahrung zu machen.
Das heißt, wir sind jetzt ja wieder an der Stelle, wo wir angefangen haben, nämlich an deinem letzten Tag in der Schule, wo du mit den Kindern darüber sprichst, was Berufung ist. Das heißt, innerlich wusstest du ja eigentlich schon, was deine Berufung ist, oder? Weil du vorhin gesagt hast, du konntest an dem Tag das aber nicht benennen, so richtig, auch vor dir selbst nicht, was deine Berufung ist.
Ja, ich hatte gefühlt, als ich dann wieder an der Schule angefangen hatte, dass es nicht mein richtiger Platz ist. Aber das war wirklich viel mehr ein Gefühl und überhaupt nicht rational. Also vom Kopf her hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, wenn ich dran gedacht hatte. Mhm. Aber mein Herz hat mir gesagt, du musst raus. Und ich erinnere mich noch an diese Anfang der Schule. Das war, wie gesagt, nur eine Woche. Eine zweite Woche war die Mammographie. Aber in dieser ersten Woche, als ich in die Schule gefahren bin, ist mir sehr schwer gefallen und ich habe sehr viel geweint, weil ich gefühlt habe, das ist nicht der richtige Ort, ich will raus, aber ich traue mich nicht oder es ist noch nicht der Moment. Und ich habe da ganz viel drum gebetet, dass ich die Kraft in mir fühlen kann, um zu erkennen, wann der richtige Moment ist, zu kündigen. Und dann war es natürlich ganz klar mit der Diagnose, dass es der richtige Moment war.
Ja, krass. Und dann hast du die zweite Diagnose erhalten. War das diesmal die andere Brust oder wie war das?
Es waren Lymphknoten, die Lymphknoten auf der rechten Seite, also die Lymphknoten auf der anderen Seite, nicht die andere Brust.
Ah, okay. Und musstest du dann wieder Chemotherapie, Bestrahlung, das ganze Programm, Operation? Weil du hast eine beidseitige Mastektomie, ne?
Nur eine.
Nur eine Seite, okay.
Genau. Also es wurde die linke Brust abgenommen, die rechte habe ich noch.
Okay.
Ich habe eine Chemo bekommen, aber zum Glück wurde mir die Haare nicht, also habe ich die Haare gehabt, weil es war eine neue Art von Chemo, die direkt in die Krebszellen gegangen ist. Und dadurch war es mir möglich, meine Haare nicht zu verlieren, was sehr wertvoll war. Weil ich hatte keine Lust, diesen zweiten Mal jedem zu erzählen, dass ich wieder den Krebs in die Augen schauen musste.
Ja. Das heißt, hast du eine Tablettenchemo bekommen oder wie war das?
Nein, das war schon mit Infusion.
Und war das vergleichbar mit dem ersten Mal oder war das für dich irgendwie anders, weil du ja auch schon wusstest, was auf dich drauf zukommt?
Das war tatsächlich sehr anders. Also der Anfang war sehr schwer für mich. Ich kann mich noch an diesen ersten Tag bei der Chemo dran erinnern, als ich die Chemo zum zweiten Mal bekommen habe, da war ich fix und fertig, da konnte ich gar nicht reden, ich konnte die Arzthelferinnen gar nicht in die Augen schauen, weil ich einfach so zerstört war von ich muss wieder hier sein. Das gibt's doch nicht. Ich habe einfach Zeit gebraucht, um das zu verdauen. Ja? Und dann habe ich ganz eine andere Einstellung, also weiterhin mit viel Kraft, aber der große Unterschied war, ich habe mein Leben, so wie ich, wie es zu diesem Zeitpunkt geführt hat, weiterhin geführt. Das heißt, ich bin zum Beispiel mit Fahrrad zu meiner Chemotherapie gefahren. Ich habe mich nicht abholen lassen von einem Taxi. Ich habe einfach ganz fest dran geglaubt, ich schaffe das. Mhm. Und die halbe Stunde, die ich dafür gebraucht habe, tut mir gut, weil Bewegung tut meinen Körper, die Zellen, den Zellen meines Körpers sowieso sehr gut. Ich habe zum Beispiel weiterhin getanzt. Ich habe sogar Auftritte gehabt. Wow. Und ich habe einfach ganz fest dran geglaubt, ich schaffe das.
Ja.
Und ich weiß nur, meine Kolleginnen damals waren mehr besorgt wie ich. Ja, Carmen, aber wenn du sehr müde bist und wenn du das nicht schaffst, dann sage ich, alles gut, ich richte mich auf, dass ich das kann. Und weiter denke ich nicht. Und wenn der Tag kommt, dann schaue ich einfach mal. Es bringt nichts, dass ich mich vorher Gedanken mache, ob ich das schaffe oder nicht. Ja. Tag für Tag leben. Das war wirklich eine große Lektion, der mir die Krankheit, egal wann, jede Zeit, jeden Tag gezeigt hat. Heute. Mhm. An heute denken. Wie geht's mir heute? Was brauche ich heute? Was tut mir gut heute? Was tut mir heute nicht gut? Ganz wichtig. Das war ein riesiger Unterschied auch beim zweiten Mal. Ja, diese Frage nicht nur, was tut mir gut, wie zum Beispiel tanzen, wie zum Beispiel in die Natur zu gehen, sondern auch, was tut mir nicht gut? Und die Schule zu lassen war auch eine Antwort von diesem, was tut mir nicht gut? Hm. Ja, also was brauche ich nicht mehr in meinem Leben?
Das heißt also, du hast mit der zweiten Diagnose also aufgehört, in der Schule zu arbeiten. Du hast ansonsten aber so weitergemacht, wie du, also bist den Weg weitergegangen, den du vorher schon angefangen hast zu gehen.
Ja.
Bist du dann besser durch die Therapie gekommen, als sozusagen als beim ersten Mal?
Tatsächlich schon. Ich weiß natürlich, ich werde nie wissen, ob es dran liegt, dass die Chemo vielleicht für meinen Körper nicht so aggressiv war. Mhm. Aber bei der ersten Chemo, das war sehr aggressiv für meinen Körper. Da war ich auch im Krankenhaus 10 Tage, weil mein Leber das nicht so richtig gepackt hat. Und dann musste die Chemo verändert werden, also neu eingestellt werden. Mhm. Und beim zweiten Mal, es war, wie gesagt, dieses Bild von, ich führe mein Leben weiter. Also der Krebs, wenn er eine Form hätte, der geht nicht vor mir und bestimmt meinen Weg, mein Leben, sondern umgekehrt. Ich bin vor den Krebs und sage, ja, du bist da, das kann ich nicht verleugnen, aber ich ziehe, ja, ich bin vorne, ich ziehe. Ich sag dir, wohin, ich sag dir die Richtung, ich zeige dir, wohin ich gehen will, nicht umgekehrt. Das war so ein wesentlicher Unterschied.
Und hast du denn, also sagst du selber, du hast weiterhin Auftritte gehabt, das heißt, du bist weiter getanzt, du hast dich also weiter um deine innere Führung bemüht. Wie ging das denn weiter? Weil jetzt ist es ja so, dass du ja tatsächlich öfter Auftritte hast und auf einer Bühne tanzt und damit total glücklich bist.
Ja. Also das erste Mal, das war Juli 2017, von diesen 2 Abendvorstellungen, die ausverkauft waren, ne, das war dieses erste Erlebnis von, boah, ich mache etwas, was ich noch nie gemacht habe, nämlich einen kompletten Abend organisiert mit Kindern, mit Erwachsenen, sogar mit Live-Musik auch. Da war schon ein Gitarrist, mit dem ich gearbeitet habe. Da haben wir ganz viel Neues ausprobiert. Dann habe ich auch andere Künstler kennengelernt, andere Gitarristen, wie Ricardo Volker, mit dem ich jetzt arbeite, und durch ihn praktisch sind auch wiederum neue Türen aufgegangen. Also das war wie eine Explosion ab dem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, ich traue mich, ich wage es, auf die Bühne als Flamenco-Künstlerin zu gehen. Das war nicht nur eine Tür, sondern diese Tür hat eine Explosion verursacht in meinem Leben, die wiederum andere Türen aufgemacht hat. Also so habe ich das innerlich in mir gefühlt. Ja. Mhm. Und den folge ich weiterhin, immer ganz innig in Verbindung mit meinem Herzen. Da liegt für mich der Schlüssel, also dass wir zurück zu uns, dass ich zurück zu mir kommen darf und dass ich immer wieder die Frage stelle, das ist die größte Sehnsucht in meinem Herzen, ne? Also diese große Sehnsucht, worauf habe ich Lust? Aber nicht nur, dass es mich kurzfristig befriedigt, sondern für mich ist ganz eng verbunden mit viel Frieden und viel Dankbarkeit und eine ganz große Weite an Freude, weil ich das tue, wo ich merke, wow, da brennt mein Herz, da geht's mir einfach gut.
Ja. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Wie stellst du dir das vor?
Spannend.
Genau, das wollte ich noch fragen. Ja. Du hattest ja vorhin erzählt, dass du dir vorgestellt hast, du bist in deiner Heimat und du gehst ins Wasser.
Ja.
Du bist aber ja nicht in deiner Heimat, sondern du bist ja hier in Deutschland. Warst du denn zwischenzeitlich öfter wieder in Spanien und ist das auch dein Ziel, in Spanien zu leben?
Also ich war öfters mal in Spanien und für mich, für meine Seele, das habe ich auch verstanden, das ist Nadun für mich, dieses Meeresstimmung, Brise, Duft und so weiter, das ist für mich Nadun, ja, und das brauche ich manchmal. Ich habe es nicht erzählt, aber nach der zweiten Diagnose, nachdem ich an der Schule gekündigt hatte, bin ich tatsächlich 2 Wochen alleine in meine Heimat gegangen, weil ich die Stille gebraucht habe und nur die Stimme meines Herzens zu hören und gleichzeitig in eine Umgebung, die mich dabei unterstützt. Und das ist dann meine Heimat am Meer direkt. Ob ich mir vorstellen kann, in meine Heimat zu leben? Ja, wieso nicht? Wir haben das Glück, dass wir ein zweites Haus seit einem Jahr in meine Heimat haben. Da haben wir einen großen Traum erfüllt, mein Mann und ich.
Oh, schön.
Und wir verbringen dann manchmal Zeit da. Jetzt sind die Kinder natürlich noch klein, so dass wir nicht, sage ich mal, 6 Monate am Stück da verbringen können. Aber es ist viel freier geworden. Also ich war zum Beispiel letztes Jahr schon 3-4 Mal in meine Heimat. Und wenn ich große Sehnsucht in mir spüre, dann merke ich, oh, es ist Zeit hinzufliegen.
Ja, voll schön.
Ja, alles offen. Das habe ich auch gelernt durch die Krankheit, nämlich nicht alles kontrollieren zu wollen, nicht alles zu planen, weil das Leben kommt sowieso anders, wie wir das uns vorstellen und dass es viel mehr Möglichkeiten gibt, wie diejenigen, die wir uns vorstellen.
Ja. Nun ist es aber natürlich schwer, irgendwie loszulassen und dem Leben seinen Lauf zu lassen. Was empfiehlst du denn vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt zuhören, die sagen, okay, ja gut, ich verstehe das alles theoretisch, aber in der Praxis ist es einfach manchmal schwer. Würdest du dann sagen, dass grundsätzlich Meditation und so weiter dabei hilft oder was hast du? Also was kannst du unseren Hörerinnen mitgeben?
Auf jeden Fall finde ich sehr wichtig, dass man zurückspürt, was uns gut tut. Und die Meditation hilft uns tatsächlich, dass wir bei uns bleiben. Und bei Meditation meine ich nicht nur dich hinsetzen, Augen zu. Das habe ich auch gelernt. Es gibt viele Arten von Meditieren und jeder von uns kann anders meditieren. Und was mich am meisten unterstützt, heißt es aber nicht, dass es das ist, was dich am meisten unterstützt. Ich kann mein Herz und meine Emotionen in dem Tanz fühlen, aber vielleicht ist es bei dir beim Malen oder bei einem Spaziergang durch die Natur. Und natürlich, indem wir die Augen zuschließen, das hilft uns, einfach uns zu zentrieren und dass alles, was um uns herum ist, was manchmal zu viel ist und uns stört, auszublenden. Und für einen Augenblick sind wir da und wir hören unser Herz und wir sind bei uns. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir die schmerzhafte und die herausfordernde Erfahrungen nutzen, um uns daran zu erinnern, dass wir ein Herz haben und dass es der Anfang und das Ende von uns ist und dass da drin wirklich alle Lösungen innewohnen, die wir suchen. Und manchmal suchen wir sie ständig im Außen, aber tatsächlich sind sie immer in uns.
Ja, das hast du schön gesagt. Du hast mir erzählt, dass du ja vor kurzem auch zwei, wenn mich nicht alles täuscht, Weihnachtsveranstaltungen hattest. Vielleicht kannst du davon nochmal erzählen, wie deine Arbeit jetzt aussieht, also deine Arbeit, deine Berufung, die du ja durch das Tanzen ja entdeckt hast.
Ja, wie ihr schon wisst, hatte ich an der Schule gearbeitet, dann habe ich gekündigt und das war das Gefühl, ich mache eine Tür zu und andere gehen auf, aber ich weiß nicht welche. Aber ein ganz starkes Gefühl, es geht was Neues auf.
Ja.
Und da habe ich mich habe ich die Ausbildung von Methoden und Haltung der Tanztherapie gemacht und auch andere Ausbildungen gemacht, um mit meinen Emotionen umzugehen und vor allem mit den unterbewussten Teilen von uns in Kontakt zu kommen. Ja. Und mit diesen Ausbildungen, die ich hatte, hat es immer mehr Form eingenommen, um zu verstehen, okay, wie kann ich dann die Menschen begleiten? Weil ich habe immer, und das immer ist seit Anfang der Erkrankung, ganz viel Kraft in mir gefühlt. Das ist so wie Feuer. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich kann anderen helfen, ich kann anderen daran erinnern, dass sie diese Kraft, die ich fühle, genauso in sich tragen. Aber ich wusste nicht, wie. Und durch diese Ausbildungen und durch meine Erfahrungen auf der Bühne nimmt alles immer mehr Form. Und momentan gehe ich auf die Bühne sehr oft. Jetzt zum Beispiel mit dem Weihnachtsprogramm haben wir so 13, 14 Auftritte zwischen November und Dezember.
Wow.
Und das mache ich aber zusammen mit anderen Künstlern. Und ich habe auch etwas ganz Eigenes entworfen, nämlich ein Soloprogramm von mir, in dem ich meine Mutgeschichte erzähle. Das ist ganz wichtig für mich gerade. Das ist so der Teil von der Carmen, die auf die Bühne gehen, egal ob als Solokünstlerin oder mit anderen Künstlern. Wenn ich auf die Bühne gehe, dann singe ich und dann tanze ich. Und andererseits, und das ist nicht getrennt, sondern das ist ein Teil davon, begleite ich Frauen, die ich durch eine herausfordernde Erfahrung gehen, wie zum Beispiel der Krebs. Mhm. Ja. Und für mich ist immer ganz wichtig die Erinnerung, dass hinter einer schwarzen Wolke immer die Sonne scheint. Und die Sonne scheinen sind für mich, es können neue Erfahrungen sein, es können auch neue Gaben sein, verborgene Gaben, von denen wir keine Ahnung hatten. Mhm. Das fühle ich ganz stark. Also es ist auch meine Erfahrung, diese Wiedergeburt, dieses öffne dich für das Neue, weil jeder von uns hat Schätze. Wir tragen alle Schätze. Wir haben alle Sachen, die wir einmalig machen können. Mhm. Und oft wissen wir das gar nicht. Und wenn wir aber diese Tür aufmachen, und eine Krankheit ist eine wunderbare Tür, um auszuprobieren, um sich neu auszurichten, sich neu zu entfalten, dann passieren wirklich Wunder, weil für mich sind immer wieder Wunder die Erfahrungen, die ich machen durfte. Ne? Mhm. Diese Zufälle, nenne ich sie Wunder, weil es gibt keinen Zufall, sondern es fällt alles auf uns zu. Mhm. Das ist so, wie es würde uns suchen. Und deswegen ist ganz wichtig, fokussier dich auf dich. Wenn der Krebs kommt, ist allerhöchste Zeit, dass du dich als Hauptperson deines Lebens siehst. Mhm.
Ja.
Und dann, fange klein an. Diese kleine an ist, was tut mir heute gut und was tut mir heute nicht gut. Und du wirst deinen Weg finden, genauso wie ich, wenn du dich dafür öffnest. Das habe ich auch gelernt. Dieser Antrieb von Leben muss von innen, von dir selbst kommen. Die anderen können dir sagen, aber wenn du das nicht fühlst, das bringt nichts.
Ja. Ja, ganz wichtig.
Deswegen, um Kontakt mit dieser Lebenskraft zu kommen, fangen einmal an, Sachen wieder zu tun, die dich Spaß machen und erfüllen. Bei mir war auch das Rollschuhfahren, das habe ich als Kind gemacht und dann nicht mehr. Und das hatte ich mal wieder angefangen während der Krankheit. Einfach um Kontakt mit der Freude zu kommen.
Genau, da mag das, also da hilft das ja sowieso ganz doll, sich nochmal daran zu erinnern, was man als Kind gerne gemacht hat. Das habe ich auch schon so oft gehört von Betroffenen.
Ja.
Dass man dann wieder genau dieses Gefühl hat, was man damals hatte, ne, als man Kind war und als man glücklich war.
Ja.
Liebe Carmen, wenn jetzt die ein oder andere Hörerin oder der ein oder andere Hörer gerne Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie wäre das am besten? Also wie funktioniert das am besten?
Am besten Um zu wissen, was ich alles tue, kannst du meine Webseite besuchen. Das ist www.carmen-lopez.com. Und dann kannst du alles durchlesen, was ich so treibe, von Konzerte bis zum Retreats in Spanien.
Wow.
Um deine weibliche Essenz zu entfalten, ne, und deine eigene Kraft zu fühlen und immer mehr näher zu kommen, was du wirklich bist und was dir ausmacht. Und dann kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben an info@carmen-lopez.com. Solltest du keine Möglichkeit haben, eine E-Mail zu schreiben, dann kannst du natürlich mich anrufen. Die Telefonnummer findest du auf meiner Webseite genauso.
Ach, großartig.
Und was mir sehr am Herzen liegt, Franziska, wenn ich das sagen darf.
Gerne.
Ist mein neuestes Projekt, nämlich mein Mutmacher-Konzert, Mutmacher-Solo-Konzert. Und dieses Konzert durfte ich heuer schon zweimal vorstellen. Auf den erzähle ich singend und tanze meine Mutgeschichte, ne? Wie der Krebs mir geholfen hat, als Flamenco-Künstlerin neu geboren zu werden. Mhm. Und ich darf nächstes Jahr bei einem Kongress hier in Chiemgau auch meine Solo-Geschichte vorstellen. Das ist für mich eine große, riesige Ehre. Und das wäre mir einfach so ein Herzenswunsch, dass ich bei anderen Veranstaltungen dieser Art wie Messe, Kongresse oder andere private Veranstaltungen, wo eine Mutgeschichte dazu passt, wenn die Leute an mich denken.
Du, auf jeden Fall. Also ich vermerke das auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes, auch deine Homepage und auch dein Mutmacher-Solo-Konzert. Und ich hoffe einfach, dass so viele Menschen wie möglich genau diese Folge hören und in den Kontakt mit dir kommen. Ich behalte es auf jeden Fall im Hinterkopf. Und ich würde auch super gerne selbst mal dabei sein. Deine Termine und so weiter, das steht aber ja sicherlich auf deiner Homepage. Und dann würde ich mich da einfach nochmal, da würde ich einfach nochmal durchblättern.
Genau.
Liebe Carmen, gibt es noch etwas, was du noch loswerden möchtest?
Ich möchte nur dich daran erinnern, liebe Zuhörerin, dass du niemals aufhören sollst, an dich zu glauben. Genieße jeden Augenblick, jeden Moment.
Ja, das hast du schön.
Das ist so kostbar. Und auch an den Momenten, wo es dir nicht gut geht, dann suche die Art, was dir an dem Moment gut tut. Und fokussiere dich an das, was du schon im Leben hast. Weil wir so viel haben und für so viele Sachen dankbar sein können. Und das ist so wichtig, dass wir das jeden Tag bewusst in unserem Leben holen. Egal wie schlimm die Situation ist.
Ja, genau. Denn irgendetwas Gutes gibt's immer.
Ja.
Das Leben ist nicht einfach nur total furchtbar. Aber wenn man genau hinschaut, dann findet man trotz allem Dinge, die ein bisschen besser sind als der Rest.
Ja.
Liebe Carmen, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch und dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast.
Sehr gerne, Franziska.
Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, ich wünsche dir und natürlich auch dir, liebe Carmen, von Herzen eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Start in das neue Jahr. Im Januar starten wir hier im Podcast mit einer Serie zum Thema Angehörige von Krebspatienten. Wenn du vielleicht Angehöriger von einem Krebspatienten bist oder jemand in deiner Nähe an Krebs erkrankt ist und du gerne deine eigenen Erfahrungen teilen möchtest, dann schreibe mir super gerne eine Mail an schönundstark@franziskagünterfotografie.de oder ja, schreibe mich auch gerne über Instagram an @franziskagünterfotografie. Das ist schon mal der Ausblick für das neue Jahr und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Franziska, darf ich noch was zum Thema Weihnachten teilen?
Auf jeden Fall sehr gerne.
Weil ich finde es gibt keine Zufälle, ne? Und am Weihnachten bekommen wir so viele Geschenke. Und wenn wir die Idee aufmachen und die Möglichkeit, dass auch eine schwierige Situation wie eine Krankheit uns was geben kann, was bringen kann. Ich liebe immer am Weihnachten zu mir selbst zu sagen, ich öffne mich für die Geschenke, die das Leben für mich vorhat. Und das würde ich gerne auch mal weitergeben. Dass wir uns trauen, uns für diese Geschenke, die das Leben für uns vorhat, aufmachen und sie mit offenen Armen begrüßen.
Dafür ist ja auch genau die Zeit zwischen den Jahren absolut geeignet. Das sind ja die Rauhnächte. Ja. Und wenn unsere Folge erscheint, ist das ja genau der zweite Weihnachtsfeiertag. Von daher nimm das gerne mit und öffne dich für die Wunder, die das Leben für dich bereithält.
danke, Franziska, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und dem Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.